Raymond Carver. Warum, mein Schatz? Sehr geehrter Herr, ich war so überrascht, als ich Ihren Brief erhielt, in dem Sie nach meinem Sohn fragen. Woher wussten Sie denn, dass ich hier bin? Ich bin schon vor Jahren hierher gezogen, gleich als das alles angefangen hat. Hier weiß niemand, wer ich bin. Aber Angst habe ich trotzdem. Wovor ich mich fürchte? Vor ihm. Er war ein guter Junge. Abgesehen von seinen Ausbrüchen und dass er nicht die Wahrheit sagen konnte. Ich kann Ihnen keine Gründe dafür sagen. Es hat eines Sommers angefangen, um den 4. Juli herum. Er muss ungefähr 15 gewesen sein. Trudy, unsere Katze, verschwand und blieb die ganze Nacht weg und den nächsten Tag auch. Mrs. Cooper, die gleich hinter uns wohnt, kam am nächsten Abend zu mir, um mir zu sagen, Trudy sei am Nachmittag in ihren Garten gekrochen und gestorben. Trudy war ganz zerfetzt, sagte sie, aber sie habe Trudy erkannt. Mr. Cooper begrub die Überreste. Zerfetzt, sagte ich. Zerfetzt, wie meinen Sie das? Mr. Cooper habe gesehen, wie zwei Jungen auf der Wiese Feuerwerksknaller in Trudys Ohren und in ihr, Sie wissen schon was, steckten. Er habe sie davon abhalten wollen, aber sie liefen weg. Aber wer würde so etwas tun? Hat er gesehen, wer es war? Er kannte den anderen Jungen nicht, aber einer von den beiden lief hier herüber. Mr. Cooper meinte, sagte Mrs. Cooper, es war ihr Sohn. Ich schüttelte den Kopf. Nein, das kann nicht sein. So etwas würde er nicht tun. Er hat Trudy geliebt. Trudy gehörte zur Familie, seit Jahren. Nein, das war nicht mein Sohn. An diesem Abend erzählte ich ihm die Sache mit Trudy, und er tat so, als wäre er überrascht und schockiert, und sagte, wir sollten eine Belohnung aussetzen. Er tippte auch etwas und versprach es in der Schule auszuhängen. Aber als er an diesem Abend in sein Zimmer ging, sagte er, »Nimm es nicht zu schwer, Mom. Sie war alt, sie war 65 oder 70 in Katzenjahren gerechnet. Sie hat ein langes Leben gehabt.« Er arbeitete nachmittags und sonnabends als Lagergehilfe bei Hartleys. Eine Freundin von mir, die dort arbeitete, Betty Wilkes, hatte mir von dem Job erzählt und gesagt, sie würde ein gutes Wort für ihn einlegen. Ich erzählte es ihm am gleichen Abend und er sagte, in Ordnung. Jobs für junge Leute sind schwer zu finden. An dem Abend, als er seinen ersten Lohnscheck bekam, kochte ich sein Lieblingsessen und alles stand fertig auf dem Tisch, als er hereinkam. Da ist ja der Herr des Hauses, sagte ich, und nahm ihn in die Arme. Ich bin so stolz. Wie viel hast du gekriegt, mein Schatz? $80, sagte er. Ich war platt. Das ist ja wunderbar, mein Schatz. Ich kann es kaum glauben. Ich komme um vor Hunger, sagte er. Lass uns essen. Ich war glücklich, aber ich konnte es nicht verstehen. Es war mehr, als ich verdiente. Als ich die Wäsche machte, fand ich den Kontrollabschnitt von Hartleys in seiner Tasche. $28 stand darauf. Er hatte 80 gesagt. Warum sagte er nicht einfach die Wahrheit? Ich konnte es nicht verstehen. Ich weiß noch, wie er einmal angeblich auf einem Schulausflug gewesen war, und so fragte ich ihn, »Was hast du auf dem Schulausflug gesehen, mein Schatz?« Und er zuckte mit den Schultern und sagte, »Bodenformation, vulkanisches Gestein, Asche. Sie haben uns gezeigt, dass da, wo jetzt nur Wüste ist, vor Millionen Jahren ein großer See gewesen ist.« Er sah mir in die Augen und sprach weiter. Dann, am nächsten Tag, bekam ich einen Brief von der Schule. Sie wollten die Erlaubnis zu einem Schulausflug haben, ob er die Erlaubnis hätte, mitzufahren. Gegen Ende seines letzten Schuljahres kaufte er sich ein Auto und war dauernd fort. Ich war besorgt wegen seiner Schulnoten, aber er lachte nur. Sie wissen, er war ein ausgezeichneter Schüler. Das wissen Sie bestimmt, wenn Sie überhaupt etwas über ihn wissen. Danach hat er sich eine Schrotflinte und ein Jagdmesser gekauft. Eines Samstags kam er abends nicht nach Hause. Ich war außer mir vor Sorgen. Gegen 10 Uhr am nächsten Morgen kam er rein und bat mich, ihm Frühstück zu machen. Er hätte sich, sagte er, beim Jagen einen gewaltigen Appetit geholt. Es täte ihm leid, sagte er, dass er die ganze Nacht fortgeblieben sei. Sie wären eine lange Strecke gefahren, sagte er, um zu dem Jagdgebiet dort zu kommen. Es klang sonderbar. Er war nervös. »Wo bist du hingefahren?« »Rauf, in die Wieners. Ein paar Mal haben wir was vor die Flinte bekommen.« »Mit wem bist du gefahren, mein Schatz?« »Fred?« »Fred?« Er sah mich nur an. Und ich sagte weiter nichts. Am Sonntagabend danach ging ich auf Zehenspitzen in sein Zimmer, um die Autoschlüssel zu holen. Er hatte versprochen, am Abend davor auf dem Rückweg von der Arbeit ein paar Sachen fürs Frühstück mitzubringen, und ich dachte, er hätte sie vielleicht in seinem Auto gelassen. Ich sah seine neuen Schuhe halb unter dem Bett stehen. Sie waren voller Schlamm und Sand. Er machte die Augen auf. »Mein Schatz, was ist mit deinen Schuhen passiert? Guck dir mal deine Schuhe an.« »Mir ist das Benzin ausgegangen. Ich musste weit gehen, um Benzin zu holen.« Er setzte sich auf. »Kann dir doch egal sein. Ich bin deine Mutter.« Während er unter der Dusche war, nahm ich die Schlüssel und ging nach draußen zu seinem Auto. Ich öffnete den Kofferraum. Die Sachen aus dem Lebensmittelladen fand ich nicht. Ich sah die Schrotflinte auf einer Steppdecke liegen und auch das Messer. Und ich sah ein Hemd, das zu einem Knäuel zusammengerollt war. Und als ich es auseinanderschüttelte, war es voller Blut. Es war feucht. Ich ließ es fallen. Ich klappte den Kofferraumdeckel zu und ging wieder ins Haus. Und da sah ich ihn am Fenster stehen und gucken. Und er öffnete die Tür. »Ich hab vergessen, dir zu erzählen«, sagte er, »dass ich furchtbares Nasenbluten hatte. Ich weiß nicht, ob man das Hemd noch waschen kann. Wirf es weg.« Er lächelte. Ein paar Tage später fragte ich ihn, wie er bei der Arbeit zurechtkomme. »Gut«, sagte er. Er sagte, er hätte eine Lohnerhöhung bekommen. Aber ich traf Betty Wilkes auf der Straße und sie sagte, wie traurig sie bei Hartleys alle seien, dass er aufgehört habe. Er war so beliebt, sagte sie. Betty Wilkes. 2 Tage später lag ich abends im Bett, konnte aber nicht schlafen und starrte an die Decke. Ich hörte sein Auto draußen vorfahren und horchte, als er den Schlüssel ins Schloss steckte. Und er kam durch die Küche und ging durch den Flur in sein Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Ich stand auf. Ich sah Licht unter seiner Tür. Ich klopfte an und stieß seine Tür auf und fragte, »Möchtest du gern eine Tasse heißen Tee, mein Schatz? Ich kann nicht schlafen.« Er stand über die Kommode gebeugt und stieß krachend eine Schublade zu und drehte sich wütend um. »Raus«, schrie er, »raus hier! Ich hab es satt, dass du mir nachspionierst«, schrie er. Ich ging in mein Zimmer und weinte mich in den Schlaf. Er hat mir das Herz gebrochen in dieser Nacht. Am nächsten Morgen war er auf und weg, ehe ich ihn zu Gesicht bekommen konnte. Aber das war mir ganz recht. Ich hatte mir vorgenommen, ihn von nun an wie einen Untermieter zu behandeln. Er musste sich entschuldigen, falls er wollte, dass wir mehr waren als einfach nur Fremde, die unter ein und demselben Dach lebten. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, hatte er schon das Essen gemacht. »Wie geht's dir?«, sagte er. Und er nahm mir den Mantel ab. »Wie war dein Tag?« Ich sagte, »Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen, mein Schatz. Ich wollte eigentlich nicht noch einmal davon anfangen, und ich habe nicht die Absicht, dir Schuldgefühle zu machen, aber ich bin es nicht gewohnt, von meinem Sohn derartig angefahren zu werden. Ich möchte dir was zeigen«, sagte er. Und er zeigte mir den Aufsatz, den er damals schrieb, für seinen Kurs in Staatsbürgerkunde. Ich versuchte, den Aufsatz zu lesen, und dabei kam ich zu dem Schluss, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt sei. »Mein Schatz, ich würde gern in Ruhe mit dir sprechen. Es ist schwer, ein Kind großzuziehen, so wie die Dinge heutzutage nun einmal sind. Und es ist besonders schwer für uns, weil wir keinen Vater im Haus haben, keinen Mann, an den wir uns wenden können, wenn wir ihn brauchen. Du bist jetzt beinahe erwachsen, aber ich bin immer noch verantwortlich und ich finde, ich habe ein Recht auf ein bisschen Respekt und Rücksichtnahme. Und ich habe mir alle Mühe gegeben, dir gegenüber gerecht und aufrichtig zu sein. Mein Schatz, ich holte tief Luft. Stell dir vor, du hättest ein Kind, einen Jungen. Und er würde dir, wenn du ihn etwas fragst, egal was, zum Beispiel, wo er gewesen ist oder wohin er geht, wie er seine Zeit verbringt, egal was, nicht ein einziges Mal die Wahrheit sagen. Und wenn du ihn fragtest, regnet es draußen, würde er sagen, nein, es ist schön, die Sonne scheint. Und ich nehme an, er würde bei sich lachen und denken, du wärst zu alt und dumm, um zu sehen, dass seine Kleider nass sind. Warum lügt er, würdest du dich fragen. Was hat er davon? Ich verstehe es nicht. Ich frage mich immer wieder, warum. Aber ich weiß keine Antwort. Warum, mein Schatz? Er sagte kein Wort. Er starrte mich nur an. Und dann kam er herüber, neben mich, und sagte, »Ich will's dir zeigen. Knie nieder«, sage ich. »Ich sage Knie nieder«, sagte er. »Das ist der erste Grund, warum.« Ich lief in mein Zimmer und schloss die Tür ab. An diesem Abend ging er fort. Er nahm seine Sachen mit, das, was er haben wollte, und ging fort. Und ob sie es mir glauben oder nicht, ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich sah ihn bei seiner Abschlussfeier, aber das war mit einer Menge Leute um ihn herum. Ich saß unter den Zuschauern und sah zu, wie er sein Diplom bekam und einen Preis für seinen Aufsatz. Und dann hörte ich ihn die Rede halten und dann klatschte ich zusammen mit den anderen. Danach ging ich nach Hause. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ach, klar, ich habe ihn im Fernsehen gesehen. Und ich habe Bilder von ihm in der Zeitung gesehen. Ich fand heraus, dass er zu den Marines gegangen war. Und dann hörte ich von jemandem, dass er nicht mehr bei den Marines war und auf ein College ging, drüben an der Ostküste. Und dann heiratete er dieses Mädchen und ging in die Politik. Von da an sah ich manchmal seinen Namen in der Zeitung. Ich fand seine Adresse heraus und schrieb ihm. Ich schrieb alle paar Monate einen Brief. Es kam nie eine Antwort. Er kandidierte für das Amt des Gouverneurs und wurde gewählt und war nun berühmt. Damals fing es an, dass ich mir Sorgen machte. Ich baute alle diese Ängste auf. Ich wurde ängstlich. Ich hörte natürlich auf, ihm zu schreiben. Und dann hoffte ich, er würde denken, ich wäre tot. Ich zog hierher. Ich ließ mir eine Nummer geben, die nicht im Telefonbuch steht. Und dann musste ich meinen Namen ändern. Ich sollte stolz auf ihn sein. Aber ich habe Angst. Letzte Woche sah ich einen Wagen auf der Straße mit einem Mann darin. Und ich weiß, dass er mich beobachtet hat. Ich ging sofort zurück und schloss die Tür zu. Vor ein paar Tagen hat das Telefon geklingelt und geklingelt. Ich hatte mich hingelegt. Ich nahm den Hörer ab, aber da war nichts. Nichts. Ich sollte die stolzeste Mutter im ganzen Land sein. Aber ich habe nur Angst. Vielen Dank, dass Sie mir geschrieben haben. Ich wollte, dass jemand davon erfährt. Ich schäme mich sehr. Ich wollte Sie auch fragen, wie Sie meinen Namen bekommen haben und wussten, wohin Sie mir schreiben mussten. Ich habe gebetet, dass niemand es erfährt. Aber Sie haben es herausgekriegt. Warum? Bitte sagen Sie mir, warum. Hochachtungsvoll, Ihre